Zugleich nahm ich regelmäßig eine Sendereihe Musik des Orients aus dem weit entfernten, entsprechend knirschelnden WDR-3 auf. Lernte also der Reihe nach kambodschanische, aserbaidschanische, türkische Musik kennen, Gamelan-Musik, altjapanische Links- und Rechtsmusik, vietnamesische Jahreszeitenlieder sowie nordindische Drupads aus dem 16. Jahrhundert. Eine auch in Indien aussterbende Gesangskunst, nur noch von den beiden Daga Brothers weitergepflegt, die ich auch auf Bärenreiter-Schallplatten wiederfand. In diesen Drupads versank ich wie im Zauberwort Mahabharata, im elliptischen Kreisen der Zeit, aus dem sich die beiden Stimmen heraufschraubten. Mein absolutes Lieblingsstück aber wurde eine bestimmte chinesische Musik des Titels Liu Shui, übersetzt Fließendes Wasser, komponiert von Chang Kung Shan, publiziert 1876 im Handbuch Tien Wen Ko Chin Pu Chi Cheng, meisterhaft gespielt von Guan Ping Hu. Glissandierende Ringe fließt diese Musik durch die Zeit, wie ein friedliches Bächlein durch sein Bett. Ganz anders als heutige Meditation Music. Wundersam naturhaft, Tao-mäßig, ohne Eile. Die Schabgeräusche des beweglichen Stegs einbeziehend ins plätschernde Kontinuum. In zwei Lagen vorwärts tröpfelnd, in der hohen Lage zwischendurch seltsame Flageolets abtastend, dann wieder ins blubsende Fahrwasser zurücktauchend. Wobei sich Gluxa Somnambul an Gluxa reiht, die sublimsten Glissandi nach unten hinweg meandern, als Folge sanften Quirl-Eintauchens, im Spiegel zerfließend.
Thank you.
Eine ganze kleine Welt muss den engen Raum eines einzigen Instruments durchwandern. Zögernd, weiter glucksend, zögernd, mit Zwischentupfern. Die Gluckser verdichten sich, bilden einen Brodem aus Klang, der in sich sonderbar umkippt, ein bewegtes Feld eröffnet. Im sich auflösenden Getümmel bisher erreichter Strukturen alles Vorhergehende im Rückblick als gesittet funktionierende Musik erscheinen lässt. Gleichsam als konfuzianische Ordnung, die sich nun, als löse sich eine Schleuse und als landeten angehäufte Wasserblasen samt herausgezogenem Stöpsel und fortgeflogenem Notenblatt im freien Durchfluss mitten im außerkünstlerischen Chaos. Fremde Hände haben unverabredet in die grob schollernden, mitschwingenden Saiten und ihre gitterartig sich überlagernden Tonfolgen gegriffen. Niemand hält sich mehr an ein eng und gehorsam verschnörkeltes Bett. Alles flutet frei im Raum. Und über aufgetanem Abgrund tropft von oben oder von fern her eine wundersam unbeteiligte Tonleiter herein. Ton für Ton für Ton für Ton für Ton. Immer weiter und weiter und weiter. Wobei die andere Dimension von genau derselben Chin dargestellt wird wie die offizielle Musik, zu der sich das sprudelnde Chaos mäßigt, friedlich zurückfindet ins alte Bett, um weiter zu tröpfeln durch die Zeit, als wäre nichts geschehen. Die Chaosstelle schien mir eine Stelle zu sein, wie ich sie in den folgenden Jahren in der abendländischen Musik gern wieder getroffen hätte. Am besten für großes Orchester, aber nirgendwo finden konnte. Trotz aller Erläuterungen Jacques Wildbergers zu Beethovens späten Quartetten, die sechsteilig im Radio kamen, treulich von mir mitgeschnitten, und wo so verheißungsvolle Worte wie Auflösungsfeld, Entmaterialisierung und Entflechtung der Strukturen vorkamen. Wenn ich wenigstens die musiktheoretischen Kenntnisse zweitrangiger Komponisten besessen hätte, was hätte ich Göttliches daraus machen können? Wenn ich wenigstens Eberhards Kenntnisse besessen hätte, ich hätte von früh bis abends, statt immer nur auf der Tröte herumzuquietschen, Werke komponiert, Orchesterwerke, kleine Stücke für großes Orchester. Als ich 20 und Eberhard 18 war, erwischte ich ihn manchmal mit Blockflöte über Notenblätter gebeugt, die er mir gegenüber zuhielt. Komponierte er etwa? Tatsächlich. Am 23. März 1974 wurde sein Opus 1 für Oboe bzw. Englischhorn und Schulorchester unter Leitung von Herrn Recknagel aufgeführt, vom Schulorchester der Herderschule und mitgeschnitten.
Thank you.
Doch all mein Lobpreis in puncto Opus 1, all meine Versuche, meinen Bruder zum Schöpfen weiterer Meisterwerke anzuregen oder gar zum Vertonen meiner Jugendlyrik, schlugen fehl. Es kam zu keinem Opus 2, sondern bloß zu Bearbeitungen oboenloser Barockstücke, zu Stücken mit oder für Oboe oder Einrichtungen der Kunst der Fuge für Tröte, Englischhorn, Klarinette und Fagott. Ich nahm an den Proben für Haydns Trötenkonzert in der Martinskirche teil. Solist Eberhard Holbein, saß lauschend in der ersten Reihe, als mich ein Cellist bat, zusätzliches Licht anzumachen. Ich probierte die verschiedensten Knöpfe durch, bis Licht anging, kehrte auf meinen Platz zurück, als auf einmal größtes Glockengeläut gewaltig losging und zu ungerader Stunde über Kassel schallte und unten von Panik ergriffen der Küster heranstürzte. Ich sang unter Klaus Martin Ziegler bei einer Bach-Kantate zum Mitsingen mit, gut versteckt zwischen strömenden Bässen, du Hirte Israel, höre. Ein Freund namens Herbert spielte mir auf seiner Konzertgitarre sein komplettes Repertoire, von I Can't Get No Satisfaction bis Francesco Tárrega, Robert de Vizet, Alexandre Tonsmann und vor allem Silvius Leopold Weiss vor.
Ich kann nicht mehr.